Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zweite halbe Stunde der Sendung Der Vormittag im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Täglich steht das Robert-Koch-Institut im Mittelpunkt der Öffentlichkeit mit seinen neuesten Infektionszahlen und Einschätzungen. Die Bilanz des Instituts, ein Thema heute im Forschungsschwerpunkt der kommenden halben Stunde mit Ralf Krauter.
Genau, Michael. Außerdem berichten wir über ein Projekt, bei dem weltweit Bodentemperaturen erfasst werden, um besser abschätzen zu können, welche Folgen der Klimawandel für die Ökosysteme haben wird. Und wir fragen nach, welche Rolle ethische Überlegungen spielen bei der Entwicklung des neuen europäischen Kampfflugzeugs. Zum Auftakt aber wie immer unser Blick auf die Corona-Pandemie.
Wenn irgendwo etwas passiert, wenn irgendwo die Infektionen nach oben gehen, dann haben wir auch einen Notfallmechanismus.
Die erste Frage ist ja, ist das lokalisierbar? Sind die Infektionsketten nachvollziehbar?
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Corona-Update.
Von den wirtschaftlichen Kollateralschäden mal abgesehen, die uns sicher noch lange beschäftigen werden, sind wir in Deutschland ja bislang ziemlich gut durch die Corona-Krise gekommen. Wir hatten keine überfüllten Intensivstationen wie in Italien und wir brauchten keine Kühllaster, um Leichen abzutransportieren, wie das in New York der Fall war. Vor diesem Hintergrund muss man dem Robert-Koch-Institut wohl attestieren, dass es vieles richtig gemacht hat, denn dessen Empfehlungen waren ja letztlich der Krisenkompass, mit dem die Regierung durch die Corona-Krise gesegelt ist. Trotzdem gibt es inzwischen von vielen Seiten Kritik am RKI, von mangelnder Kompetenz, alarmistischer Überreaktion und wackeliger wissenschaftlicher Basis der Empfehlung ist da die Rede. Mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermut will ich jetzt drüber sprechen, ob diese Vorwürfe berechtigt sind. Volkert, du hast in den vergangenen Wochen dutzende Male Infos beim RKI für uns eingeholt und deren Empfehlungen genau verfolgt. Wie ist denn zum Anfang mal gefragt dein persönlicher Eindruck? Machen die Experten im RKI ihre Sache gut?
Ja, also unterm Strich machen die 450 Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts einen guten Job. Das sieht man auch an der Kritik. Die einen sagen, ihr habt zu viel Alarm geschlagen. Die anderen sagen, ihr seid nicht vorsichtig genug. Also offenbar gibt es da einen Mittelweg, den das RKI gegangen ist. Es gibt natürlich Positionen, über die man streiten kann. Die Tests zum Beispiel, wer getestet werden soll. Unterschiedliche Einschätzungen gibt es da. Aber unterm Strich habe ich den Eindruck, wird die Arbeit des Robert-Koch-Instituts da nicht in Frage gestellt.
Schauen wir uns mal ein paar ganz konkrete Vorwürfe genauer an. Einer lautet ja, das RKI habe die Brisanz der Lage lange nicht erkannt. Noch im Februar, als in Wuhan also schon längst alles stillstand, verglich RKI-Präsident Lothar Wieler Covid-19 noch mit einer schweren Grippe. War das nicht eine Fehleinschätzung, durch die wertvolle Zeit verloren gegangen ist?
Ja, also ganz klar ist, heute schätzt Lothar Wieler und schätzt auch das RKI dieses Virus völlig anders ein. Aber es ist einfach im Nachhinein zu sagen, das war damals falsch. Also ich habe mal meine eigenen Corona-Berichte gelesen. Das erste Mal war ich Mitte Januar in dieser Sache beim RKI. Da ging es um ein Modell zur Ausbreitung von SARS-CoV-2. Das Virus hieß damals noch nicht so, aber das RKI hatte das Thema ganz offensichtlich schon im Blick und hat da geforscht. Und zu diesem Zeitpunkt, da war es nicht nur in Berlin, sondern auf der ganzen Welt, noch nicht klar, dass da eine Pandemie ausgelöst wird. Und überhaupt der häufigste Satz, den man vom Robert-Koch-Institut hört, lautet nach derzeitigem Kenntnisstand. So eine Pandemie entwickelt sich rasend schnell. Da ist es leider normal, dass Einschätzungen auch mal geändert werden müssen.
In einigen Fällen hat das RKI seine Position ja aber auffällig stark verändert. Erst warnte man beispielsweise davor, an Covid-19 verstorbenen Obduktionen durchzuführen. Das wurde dann revidiert. Dann erklärte man Gesichtsmasken zunächst für nicht sinnvoll und empfahl ihren Einsatz dann später doch. Warum dieser Schlingerkurs?
Ja, also tatsächlich hat das Robert-Koch-Institut gesagt, Obduktionen bei so einem Erreger, der über die Luft übertragen wird, die wären gefährlich. Das war sozusagen die Position des Arbeitsschutzes, die das Institut da eingenommen hat. Genauso wichtig ist aber natürlich die Position der Wissenschaft. Einen neuen Erreger muss man schließlich schnell kennenlernen. Und da sagt tatsächlich die Pressesprecherin des RKI, das ist damals nicht gut gelaufen. Aber sie betont auch, das RKI hat die Obduktion ja nicht verboten. Das kann es nämlich gar nicht. Und entsprechend haben die Pathologen in Deutschland auch die Schutzklasse Schutzkleidung angezogen und geforscht. Aber hier kann man sagen, die Empfehlung des RKIs war hinderlich. Bei den Masken würde ich das anders einschätzen. Die erste Empfehlung, die nützen nichts. Das war wieder die Position des Eigenschutzes und daran hat sich ja nichts geändert. Diese einfachen Masken, die schützen nicht uns, die sollen andere vor unseren eigenen Viren schützen. Und das ist erst dann richtig relevant geworden, als klar geworden ist, auch Personen ohne Symptome können dieses Virus verbreiten. So ist es eben auch in einem Ausbruch. Man lernt dazu und da muss man auch mal was Neues sagen können.
Ein anderer zentraler Kritikpunkt sind ja immer wieder diese Zahlen. Die Johns Hopkins Universität sei da immer schneller up to date, so ein Vorwurf. Und der R-Wert, also die Reproduktionszahl, wäre nicht richtig berechnet worden. Was ist da dran?
Also erstmal darf man nicht vergessen, das RKI ist schlicht und einfach eine Behörde. Sie ist zwar formal zuständig für die Gesundheit in Deutschland, aber konkret liegt die Verantwortung bei den Bundesländern, bei den Kreisen und Gemeinden. Die Gesundheitsämter, die müssen natürlich positive Covid-19-Tests melden, aber wenn die am Sonntag keine Lust dazu haben, zumachen, dann kann das RKI einfach gar nichts tun. Dadurch kommt es zu diesen Verzögerungen und die Johns Hopkins Universität ist da schneller, denn die greift zum Beispiel auch auf Medienberichte zurück. Aber diese Testergebnisse sind erstmal die einzigen harten Daten und darauf setzen dann diese ganzen Berechnungen auf. Und das RKI beschäftigt viele Epidemiologen, viele Mathematiker und da gehen verschiedene Forschungsinstitute in Deutschland und weltweit mit ihren eigenen Modellen ran. Aber wenn man das dann anguckt, die Unterschiede sind gar nicht so groß. Und hier auf einzelne Werte zu starren, aktuell eben auf den R-Wert, das hilft wirklich nicht weiter. Dann gibt es natürlich die Kritik, dass der schon zum Lockdown runterging. Das sieht man aber erst im Nachhinein. Die Zahlen blicken nämlich in die Vergangenheit und von einer Zahl kann man wirklich nicht ableiten, dass das nun alles unnötig war. Das RKI hat das auch immer so kommuniziert, aber vielleicht eben nicht klar genug.
Stichwort Kommunikation. Manchen waren und sind die Botschaften des RKI ja zu alarmistisch. Andere wiederum beschweren sich, dass die täglichen Pressekonferenzen jetzt eingestellt worden sind. Ist das für Sie nachvollziehbare Kritik?
Also die letztere Kritik verstehe ich wirklich nicht, weil die relevanten Informationen, die stehen wirklich jeden Tag auf den Internetseiten. Da muss man einfach nachgucken. Lothar Wieler und Lars Schade sind das Gesicht der Wissenschaft in der Covid-Epidemie geworden. Diese Rolle haben sie sich nicht ausgesucht und die passt eigentlich auch nicht zum RKI. Das ist eine Institution für die Fachöffentlichkeit, für die Ärzte. Die soll die Öffentlichkeit generell eigentlich gar nicht informieren. Und was diese Kritik betrifft, hier sei falsch gerechnet worden, alarmistisch. Epidemiologie ist eine schwierige Sache. Jetzt greifen viele Fachfremde zum Taschenrechner, analysieren Excel-Tabellen und die Pressesprecherin hat den Eindruck, da ist ein richtiges Geschäftsmodell entstanden. Kritik am RKI, also Fehler sind ohne Zweifel gemacht worden, in so einer dynamischen Lage unvermeidlich. Aber unterm Strich funktioniert das RKI und wir können uns eigentlich glücklich schätzen, dass es bei uns so läuft und nicht wie zum Beispiel bei den Centers of Disease Control in den USA, wo die Politik ständig reinpusht.
Infos und Einschätzung zur Rolle des RKI als Krisenkompass während der Corona-Pandemie waren das von Volkhard Wildermuth. Vielen Dank dafür nach Berlin. Wenn Ökologen rausfinden wollen, wie Pflanzen und Tiere auf die Erderwärmung reagieren, dann füttern sie ihre Computermodelle mit den Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerten von Wetterstationen. Weil deren Messfühler meist meterhoch über dem Boden sind, erfassen die zwar das Makroklima ganz gut, nicht aber den spezifischen Lebensraum vieler bodennaher Organismen. Ob die überleben oder nicht, wenn die Temperaturen steigen, darüber entscheidet das Mikroklima im oder dicht über dem Boden. Und weil das so ist, wollen Forscher das jetzt systematisch erfassen, wie Volker Mrasek berichtet.
Unzählige Stationen weltweit erfassen sie Stunde um Stunde die bodennahe Lufttemperatur. Über das dichte Messnetz sollten sich eigentlich auch Biologen und Ökologen freuen. Schließlich können sie Temperaturdaten aus allen Ecken der Erde gut gebrauchen. Für ihre Modelle, mit denen sie simulieren, wie Tiere, Pflanzen und Ökosysteme auf die Klimaerwärmung reagieren. Doch so nützlich seien die Standardmessdaten aus ökologischer Sicht gar nicht, sagt Pieter de Frenne, Professor für Botanik an der Universität Gent in Belgien.
Was alle Wetterdienste tun, auch in Deutschland, Belgien oder Frankreich, sie messen die Temperatur über Grasflächen, die regelmäßig gemäht werden. Das soll die Vergleichbarkeit der Daten gewährleisten. Die meisten Pflanzen, Tiere und Pilze leben aber im Schatten von Bäumen und Gebüschen. Für die Mehrheit der Arten auf diesem Planeten sind die offiziellen Lufttemperaturen daher schlichtweg irrelevant.
Der belgische Forstwissenschaftler zählt zu einer Gruppe von Autoren, die jetzt auf das Problem aufmerksam macht. Im Fachjournal Science wählen sie dabei die Wälder der gemäßigten Breiten als Beispiel.
Es ist erstaunlich, wie stark sich die Temperaturen in Wäldern von denen außerhalb unterscheiden, wo die Stationen messen. Jeder weiß zwar, dass es an einem heißen Sommertag im Wald kühler ist als in der Umgebung, aber selbst wir waren verblüfft, wie groß der Unterschied sein kann. Nach unseren Daten ist die Temperatur im Wald in manchen Fällen über 20 Grad niedriger als außerhalb.
Die bodennahe Lufttemperatur der Wetterdienste stehe für das Makroklima eines größeren Gebietes. Viel wichtiger sei aber das Mikroklima an Ort und Stelle. Das betont auch Jonas Lembrechts von der Universität Antwerpen in einem Kommentar zu der neuen Veröffentlichung in Science. Der Biologe nennt ein weiteres prägnantes Beispiel.
Stellen Sie sich eine Schneedecke im Winter vor. Darunter hat man in der Regel um die 0 Grad Celsius. Selbst dann, wenn die Lufttemperatur, die die Wetterstationen messen, minus 30 Grad beträgt. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied für die Organismen, die unter dem Schnee leben.
Wälder, die sommerliche Hitze abschirmen, Schnee, der isoliert und klirrende Kälte abhält. In solchen mikroklimatischen Nischen können Tiere und Pflanzen auch extreme äußere Bedingungen überstehen. Wenn Ökologen ihre Modelle über die Verbreitung von Arten auf die Daten der Wetterdienste stützten, treten diese Nischen gar nicht richtig zutage, sagt Lembrechts.
Wenn wir die großräumigen Temperaturdaten verwenden, überschätzen wir vermutlich, wie stark der Klimawandel viele Arten tatsächlich bedroht. Sagen wir zum Beispiel, diese und jene Art aus dem Gebirge wird aussterben, wenn sich das Klima erwärmt, dann stimmt das vielleicht gar nicht. Es könnte sein, dass sie an einer schattigeren Stelle im Gebirge überleben kann. Diese kleinräumigen Unterschiede erfassen die Modelle nicht. Oft liefern sie dadurch falsche Prognosen für die Verbreitung von Arten.
Lembrechts, Defrenne und andere Biologen sind bereits dabei, das zu ändern. Sie bauen derzeit SoilTemp auf, eine globale Datenbank. Die soll einmal das enthalten, was bisher im größeren Stil fehlt: Messungen des Mikroklimas im oder knapp über dem Boden. Laut Lembrechts enthält die Datenbank bereits Temperaturmesswerte aus über 50 Ländern. Ökologen haben auch schon begonnen, sie zu testen. Und das erfolgreich, etwa bei kleinwüchsigen Heidekräutern in der skandinavischen Tundra. Die Computermodelle, die die Verbreitung der Pflanzen vorhersagen, lieferten bessere Ergebnisse mit den SoilTemp-Daten und nicht mit den Messwerten der Wetterdienste.
Wissenschaftler erstellen eine globale Karte von Bodentemperaturen, um die Folgen des Klimawandels für die Ökosysteme besser vorhersagen zu können. Beitrag von Volker Marasek. Vor gut einem Jahr gaben Deutschland und Frankreich gemeinsam den Startschuss für ein Mega-Rüstungsprojekt. Sein Name: Future Combat Air System, kurz FCAS. Dahinter verbirgt sich eine neue Flotte von Kampfflugzeugen, die mit Begleitschutz durch autonom fliegende Drohnen den Luftraum verteidigen und Angriffe ausführen sollen. Weil Digitalisierung und künstliche Intelligenz dabei eine Schlüsselrolle spielen, gibt es auch wichtige ethische Fragen, die bei der Entwicklung geklärt werden müssen. Die Rüstungssparte von Airbus und ein Team von Fraunhofer-Forschern hat dazu eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich gestern bei einer Videokonferenz erstmals präsentierte. Initiiert wurde sie von Professor Wolfgang Koch vom Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie auf dem Wachtberg bei Bonn. Und ich habe ihn gestern nach der Videokonferenz gefragt, welche Rolle spielten ethische Überlegungen bislang bei der Entwicklung neuer Kampfflugzeuge und welche Rolle sollten sie künftig spielen?
Die Frage nach dem ethisch akzeptablen und völkerrechtlich legitimen Einsatz von Waffentechnologien, Kampfflugzeuge sind Waffentechnologien, ist natürlich alt und immer schon haben Menschen darüber nachgedacht. Ich denke, durch die Digitalisierung, durch die künstliche Intelligenz, durch Automatisierung, also durch die Welt der Algorithmen, kommt etwas qualitativ Neues ins Spiel. Komplexität, Geschwindigkeit, sehr hohe Geschwindigkeit, aber auch besondere Verwundbarkeit. Und daher geht es heute ganz zentral um technische Beherrschbarkeit. Und zwar Beherrschbarkeit durch den Menschen. Wir nennen das Meaningful Human Control, das ist ein ganz zentraler Begriff in der Diskussion. Und Beherrschbarkeit ist die Voraussetzung für verantwortbaren Waffeneinsatz. Und nur Menschen können etwas verantworten. Keine Maschine kann das. Jede Maschine ist ein Ding, ein Etwas. Nur eine Person ist ein Jemand und kann Verantwortung tragen. Und aus diesem Grund müssen ethische Überlegungen die Entwicklung neuer Kampfflugzeuge von Beginn an begleiten, um nämlich Beherrschbarkeit und Verantwortbarkeit zu garantieren. Das ist eine grundsätzliche Systemfrage, die da beantwortet werden muss.
Jetzt gehen Experten ja davon aus, und Sie haben das auch schon angesprochen, dass sich Kampfhandlungen künftig dank Digitalisierung, Robotik enorm beschleunigen werden, einfach weil clevere Algorithmen viel schneller Entscheidungen treffen können als ein Mensch, weshalb ja auch heute schon zum Beispiel Luftabwehrsysteme teils automatisiert oder vollautomatisiert arbeiten, einfach weil die Reaktionszeit der Menschen zu lange wäre. Bedeutet das nicht zwangsläufig, dass der Pilot im Luftkampf über kurz oder lang die Verantwortung dafür abgeben wird, auf welches Ziel eine Rakete abfeuert und auf welches nicht?
Das ist genau die zentrale Frage, die man stellen muss. Und die Frage ist gar nicht so neu. Im Jahr 1954, ein Jahr bevor die Bundeswehr gegründet wurde, antwortete darauf General von Baudissin, dass aufs höchste technisierte Gefecht verlangt, dass die Verantwortung an sehr vielen unteren Stellen gesehen und getragen wird. Daher muss alles getan werden, um den Menschen vor Situationen zu stellen, seine Verantwortung herausfordern und ihn die Folgen von Tun und Unterlassen erleben lassen. Also wir haben hier eine Thematik, die uns immer beschäftigt. Und der zentrale Begriff ist und bleibt Verantwortbarkeit, der auch dann gegeben sein muss, wenn einzelne Vorgänge hochautomatisiert ablaufen und ablaufen müssen. Also die Frage, die Sie stellen, heißt, ist unter bestimmten Umständen automatisierte Hochtechnologie in der Luftverteidigung verantwortbar? Und meine These lautet, basierend auf einem von Menschen definierten Regelwerk kann dies möglich sein. Jedenfalls muss man das diskutieren. Die Frage stellt sich ja auch in zivilen Anwendungen. Denken Sie nur an das autonome Fahren. Auch da läuft viel automatisiert ab.
Sie sagen und fordern, das technische Design muss Verantwortbarkeit nahelegen und erleichtern. Wie könnte denn sowas ganz konkret im Cockpit eines künftigen Kampfjets etwa aussehen?
Ja, das ist genau die Forschungsfrage, der wir uns stellen. Wie kann man das operationalisieren? Aber ich will schon jetzt eine Antwort darauf versuchen. Ich beschäftige mich ja schon lange mit Computern und weiß noch ganz genau, wie kompliziert das war, mit diesen Dingern so umzugehen, dass sie am Ende genau das taten, was ich wollte. Und für mich ist das Smartphone so eine Art Metapher für eine Antwort. Nichts in einem Smartphone ist ja wirklich neu. Aber eine Innovation haben Smartphones dadurch ausgelöst, dass sie ein komplexes Systems of Systems, das mit anderen Systemen vernetzt ist, anderen Smartphones, mit Clouds vernetzt ist, für jedermann handhabbar gemacht haben. Und die komplexe Technologie eines Future Combat Air System muss für den Piloten genauso intuitiv handhabbar sein. So gewinnt er Freiraum, um das zu tun, was nur Menschen können, nämlich wirklich intelligent und verantwortungsvoll handeln. Ich denke, nach dieser Metapher müsste man vorgehen. Bedienbarkeit, Beherrschbarkeit und dadurch Verantwortbarkeit. Das ist das Thema der Arbeitsgruppe. Ein ganz konkretes Systemdesign, naja, das wird am Ende hoffentlich herauskommen.
So eine klassische Luftkampfsituation wäre ja feindlicher Drohnenschwarm im Anflug. Der Pilot selbst ist wahrscheinlich überfordert, also wird irgendein künstliches Intelligenzsystem ihm künftig die Ziele anzeigen und er muss dann nur noch den Knopf drücken, um die abzufeuern, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also bei einem FCAS-System spielt die bemannte Komponente eine zentrale Rolle. Aber der bemannte Fighter ist umgeben von unbemannten Komponenten, wir nennen das Remote Carriers, man könnte auch Drohnen sagen, die als Loyal Wingman den Piloten begleiten. Und das ist jetzt die Frage, wenn Drohnenschwärme angreifen, dann kämpfen Maschinen gegen Maschinen. Das sind also Autonomous Weapon Systems, die durch Autonomous Weapon Systems auch bekämpft werden müssen. Und das muss sehr schnell geschehen, ohne Frage. Hier gibt es Hochautomatisierung. Aber die Entscheidung, diese Waffensysteme einzusetzen und im Vorfeld solche Waffensysteme zu konfigurieren, liegt bei Menschen. Die These ist, auch Automatisierung kann verantwortbar sein.
Die Arbeitsgruppe ist interdisziplinär besetzt. Neben Rüstungsingenieuren sind da auch Politikwissenschaftler dabei, ja, Friedensforscher und eine Theologin. Was glauben Sie denn, wie groß der Einfluss solch eines Expertengremiums letztlich sein wird? Weil die Erfahrung lehrt ja auch, manchmal werden die nur als Feigenblatt benutzt oder sozusagen auch als Akzeptanz beschaffe, um der Öffentlichkeit vielleicht Dinge zu vermitteln, die die Forscher schon lange für gut befunden haben. Wie groß kann der Einfluss realistischerweise sein, solch einer Arbeitsgruppe?
Also wir haben die Gelegenheit, uns hier einzubringen. Insofern öffnet sich da eine Möglichkeit, nicht am Spielfeld dran zu stehen und zu lamentieren, ob wir was bewirken. Das wird man am Ende sehen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen da nicht mit und wenn wir auch nicht an die Öffentlichkeit gehen und ganz transparent darlegen, was wir tun. Und wir tun das durch die Homepage, die wir heute vorgestellt haben. Und diese Homepage wird die Fortschritte unserer Diskussionen auch dokumentieren. Wenn wir da nicht den Versuch unternehmen, sind wir selber schuld. Und ich bin eigentlich guter Dinge und ich nehme seitens der Bundeswehr, ich nehme seitens des Verteidigungsministeriums und der Industrie, der Forschung und Thinktanks und der politischen Stiftungen den Willen wahr, hier verantwortlich zu gestalten und zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Über das interdisziplinäre Expertengremium, das das Mega-Rüstungsprojekt FCAS in den nächsten Jahren ethisch und juristisch begleiten soll, sprach ich mit Wolfgang Koch vom Fraunhofer FKIE in Wachtberg. Und auf der Webseite fcas-forum.eu können Sie sich selbst ein Bild von der Arbeit der Experten machen. Wir waren heute das letzte Mal auf diesem für uns ungewohnt frühen Sendeplatz zu hören. Ab Montag gibt es das tägliche Wissenschaftsmagazin Forschung aktuell wieder wie gehabt um 16.35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Also, falls Sie durch unser Corona-Sonderschema Lust bekommen haben auf mehr aktuelle News aus Naturwissenschaft, Technik und angrenzenden Wissenschaftsbereichen, schalten Sie künftig ab 16.35 Uhr auf Empfang oder abonnieren Sie unsere Forschung aktuell Podcasts. Lohnt sich allein schon wegen unserem täglichen Blick zu den Sternen.
Sternzeit, 15. Mai. Die Raumstation winkt vom Abendhimmel. Pro Tag absolviert die internationale Raumstation 15,5 Runden um die Erde. Dabei zieht sie mehrfach auch genau über Deutschland hinweg. Zu sehen ist sie allerdings nur, wenn es am Boden dunkel ist, sich die Raumstation in 400 Kilometern Höhe aber im Sonnenlicht befindet. Das ist derzeit der Fall. Noch gut 10 Tage ist die Raumstation jeden Abend gut am Himmel zu beobachten. Der Unternehmer Elon Musk sorgte für einige Zeit für viel Spott, weil er die Störeffekte seiner Tausenden von Starlink-Satelliten in einer Twitter-Nachricht allen Ernstes damit relativierte, dass auch die Raumstation Licht anhabe. Zwar gibt es in den Modulen der ISS natürlich künstliches Licht, davon fällt aber durch die winzigen Fenster kaum etwas nach draußen. Die Raumstation ist zu sehen, weil sie Sonnenlicht reflektiert. Sie hat fast die Fläche eines Fußballfelds und ist so hell, dass sie auch mitten aus einer Großstadt problemlos zu beobachten ist. Die Raumstation taucht meist irgendwo über dem Westhorizont auf und zieht hoch über den Himmel Richtung Osten. Manchmal verschwindet sie ganz plötzlich am Himmel, dann ist sie in den Schatten der Erde eingetreten. Bisher waren auf der Raumstation meist 6 Menschen im Einsatz. Wegen der Verzögerungen mit den kommerziellen Raumschiffen der Unternehmen SpaceX und Boeing ist die Stammbesatzung derzeit auf 3 reduziert. Wann genau die ISS zu beobachten ist, finden Sie unter www.deutschlandfunk.de/sternzeit. Bis zum Monatsende sorgt sie Abend für Abend für etwas himmlischen Glanz.
Ralf Krauter mit aktuellen Informationen aus Forschung und Technik. Wie geht es weiter im Programm? Wir schauen ab 10.08 Uhr auf unser Sonderprogramm, das zu Ende geht. Ralf Krauter hat es auch gerade angesprochen. Corona und der Deutschlandfunk, die Rückkehr zum Normalprogramm. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie haben Sie dieses Sonderprogramm in den letzten 8 Wochen erlebt? Wie haben Sie die Corona-Berichterstattung erlebt? Und haben Sie Themen vermisst? Die Vielfalt, die Sie vielleicht vorher auch durchaus gewohnt waren. 0800 44 64 44 64 ist die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen.